Also der Christian Wolff hat gelebt von 1679 bis 1754 und ist ganz wichtig geworden mit seinem systematischen Ansatz und mit dem Grundverständnis von Philosophie, nämlich der Metaphysik und die einzelnen speziellen Fächer dann, wie wir sehen werden. Er hat Schwierigkeiten bekommen mit dem Pietismus in Halle, musste zwischendurch dort weg und hat dann in Bonn gearbeitet. Das gehört nochmal so dazu. Und der hat seine Werke sowohl auf Latein wie auf Deutsch geschrieben. Auch das ist also schon so ein wichtiger Schritt gewesen, der dann da hineinkam. Und seine, hier die Texte, die der Autor hier ausgewählt hat, sind vor allen Dingen aus seiner einleitenden Abhandlung über Philosophie im Allgemeinen. Und da lautet seine Definition, da kann man schon drüber nachdenken: Philosophie ist die Wissenschaft des Möglichen, insofern es sein kann. Das ist interessant, nicht? Klassischerweise hat man gesagt, es geht um das Sein in der Philosophie. Oder noch kürzer, bei Aristoteles heißt es, es geht um die Wahrheit eigentlich. Und dann kann man davon reden, ist denn Wahrheit und Sein dasselbe? Es klingt so auch bei Augustinus, der sagt, schreibt auch an einer Stelle, was ist Wahrheit? Und sagt er, Wahrheit ist das, was ist. Das finde ich nicht richtig. Was ist, ist erstmal die Wirklichkeit, nicht die Wahrheit. Sodass ich meine, man sollte da präzisieren und sagen, Wahrheit ist die Wirklichkeit, insofern sie sich zeigt, insofern sie erscheint. Also es geht schon um die Wirklichkeit. Aber wirklich oder seiend ist was anderes als wahr. Muss ich also nochmal unterscheiden. Und das, weil das so dicht aufeinander liegt, kommt es immer wieder vor, dass das gar nicht unterschieden wird. Und man dann eben, wie gesagt, beim Aristoteles lesen kann, es geht um die Wahrheit. Und beim Augustinus kann man lesen, wahr ist das, was ist. An anderen Stellen sagt Augustinus präziser, wahr ist das, die Behauptung über das, was ist. So sagt auch Aristoteles an anderen Stellen, wahr ist ein Satz, der behauptet, was ist, oder der verneint, was nicht ist. Also daher unterscheide ich die beiden so und sage, Wahrheit ist das sich zeigen von Sein oder von Wirklichkeit. Und man könnte noch kürzer sagen, das Dasein von Sein und Wirklichkeit. Das Erscheinen von Dasein und Wirklichkeit, das ist die Wahrheit. Und da hat jetzt die ganze Tradition eigentlich weggelassen, den Gedanken, der eigentlich evident ist, aber den die übersehen haben, dass es ein Erscheinen und ein Sich-Zeigen immer nur für jemand gibt. Das heißt, wir haben über Jahrhunderte, es geht hin bis zum Realsymbol bei Rama, immer die Sache so entwickelt, da ist A und dann zeigt sich A in seinem Wort oder in seiner Erscheinung, meinetwegen klein A genannt. Die Wirklichkeit, die sich zeigt, aus. So hat man das eigentlich behandelt über Jahrhunderte hin, während man doch sagen müsste, das, was sich zeigt und was erscheint, zeigt sich immer jemandem. Ich kann nicht einfach sagen, erscheinen. Da habe ich nur zwei Punkte. Eine Wirklichkeit, die sich zeigt, oder drücken wir es auch personal aus, jemand, der sich ausspricht, aber man lässt ganz weg, dass man sich immer ausspricht zu jemandem. Und wenn ich zu jemandem spreche, ändert das schon mein Wort. Ich rede anders, je nachdem, zu wem ich spreche. Ich darf also nicht einfach schreiben, A sagt klein a, sondern ich muss sagen, A sagt klein a hoch b oder so ähnlich. Man spricht anders zu jemand, zu wem man spricht. Das Wort ist immer gemeinsames Wort.
Ja? Es darf nicht arschlich sein, wenn ich zu mir selbst spreche.
Das ist genau ein Grenzfall wichtig. Den gibt es auch nochmal. Ich spreche zu mir. Die Frage ist nur, erstmal gibt es das, und das ist ein wichtiger Punkt, vielen Dank, wo sogar die mittelalterlichen Autoren, wo ich was dagegen habe, die fangen sogar an und sagen, das erste Wort ist das Verbum internum. Das behaupten die sogar als erstes. Ich gucke draußen hin einen Baum und sage zu mir, da ist ein Baum. Und dieses zu sich sprechen setzen die sogar als die eigentliche Form an. Das passt ja dann auch nochmal für das Hineindenken in den griechischen Gott. Aristoteles sagt, Gott ist die Noesis Noesios, das Denken, das sich selber denkt. Trinitarisch, der Vater spricht sich im Sohn aus. Und der Gedanke, dass das eigentlich zu jemandem hingeht, entfällt erstmal. Das ist ganz merkwürdig. Und das führt dann dazu, dass bis zum Ende des 19. Jahrhunderts das Du in der Philosophie kaum vorkommt. Es wird immer Subjekt und Objekt bedacht. Das taucht auf bei Fichte, vor allen Dingen beim späten Fichte. Es taucht auf bei Feuerbach, berühmterweise, das ist der Erste, der das so ausdrücklich gemacht hat mit dem Ich und Du. Und dann haben wir dann zu Anfang des 20. Jahrhunderts die sogenannten Dialogiker. Buber ist der bekannteste, Ebner, ein Lehrer aus Österreich. Und der für mich spekulativste davon und größte ist Rosenzweig, der dann in Frankfurt ein Lehrhaus begründet hat. Da kommt überhaupt erst nach 2.500 Jahren, die haben vorher auch zu anderen Leuten geredet, aber das wurde nicht systembildend.
Bitte? Wenn man den Gedanken jetzt weiterdenkt, Sie haben jetzt das Beispiel vom Baum gehabt, und wenn man da jetzt noch weiter zurückgeht, damit ich weiß, dass das ein Baum ist und zu mir oder zu anderen über den Baum sprechen kann, muss es aber mir doch jemand erzählt haben, dass man das Baum nennt.
Genau dieses, und das wird vergessen. Das meine ich auch, also deswegen nehme ich jetzt genau der nächste Gedanke, wenn jetzt das A zu sich spricht, woher kennt dann das A sich? Hat das A so angefangen, so wie man sich das in der Neuzeit denkt, und der Descartes sagt, ich bin da schon mal da, ich, und dann habe ich immer so gesagt, wieso, wie der Sonnenkönig, ich bin in der Mitte der Welt, was mir nahe ist, ist groß, auch wenn es klein ist, was fern ist, ist für mich klein, auch wenn es groß ist, und was ich nicht sehe, kommt gar nicht vor. Ich bin so der Herr meiner Welt. Und das ist doch eine merkwürdige Einstellung, während ich behaupte, keiner von uns hat als ich angefangen, sondern wir haben angefangen als du. Jemand anderes hat zu uns erstmal gesagt, you're welcome.
Würde ich jetzt nicht, wenn also Sie sagen, es hat mit du angefangen. Und wenn man jetzt spekulativ ich voraussetzen würde, würde es nicht automatisch in einen infiniten Regress führen.
Darauf wird es hinauslaufen. Während wenn ich sage, wie ist es denn wirklich gewesen, wir haben die Augen aufgeschlagen und jemand hat zu uns du gesagt. Also meine Formel für das Ich heißt so, du, ich, du. Das heißt, jemand sagt zu mir du, das heißt, der redet einem Vornamen an, sagt nicht du, und dann kann natürlich das Kind erstmal noch nicht ich sagen, das hat aber nichts zu bedeuten. Also der Fichte hat angeblich, als sein Sohn da das erste Mal ich gesagt hat, hat er einen Sekt aufgemacht, das muss nicht sein, denn auch wenn ich von mir in der dritten Person Hänschen rede, weiß ich, dass ich das bin. Das ist einfach von dem Kontext so schwierig. Wie soll ein Kind begreifen, was das Wort ich heißt? Jeder sagt von sich ich und jeder sagt zum anderen du, das ist schon schwierig. Wenn ich sage Papa, Mama, Hänschen und dann noch Oma und Opa, das sind feste Punkte. Aber wenn jeder zum anderen du sagt und zu sich ich, das ist ja wirklich schrecklich. Wie soll man das denn kapieren? Das hat also nichts mit dem Ich-Bewusstsein zu tun, sondern es ist einfach ein Sprachproblem. Und deswegen sage ich, wir wachen erstmal auf und jemand sagt zu uns du und dann antworten wir mit du. Das Ich kommt, habe ich klein geschrieben, weil das zum Teil gar nicht vorkommt. Steckt nur in der Endung. Ti amo. Da sage ich doch nicht, io, ti amo. Nein, es kommt gar nicht vor, das Ich dabei. Sondern es steckt nur so irgendwie mit drinnen. Deswegen ist das eigentlich die Formel. Und das haben Sie ja in anderen Sprachen, haben Sie das. Im Englischen heißt das, that's me. Im Französischen, c'est moi. Da wird überall das mich gesagt und nicht ich. Weil ich mich als den Angeredeten, als den Aufgenommenen nenne, deswegen sage ich, das Ich erscheint zuerst als du, ehe es dann später diese Ich-Haftigkeit entdeckt. Und dann gehört dann hinein, dass der Descartes, den ich übrigens sehr schätze und zu einem der verleumdetsten Leute zähle, weil die alles Mögliche an ihm anhängen, aber dass Descartes ja aus seiner Situation heraus tatsächlich einsetzt beim Ich. Er hat sich ja auch darüber beklagt, dass wir leider als Kinder anfangen und statt als Erwachsene. Und deswegen erstmal schon den Irrtümern unserer Eltern da verfallen, bis wir uns da emanzipieren oder so ähnlich. Nicht? Das haben wir seinerzeit beredet im letzten Semester, als wir da beim Descartes waren. Also der Anfang ist ein Ich als Du. Und das ist kaum im Bewusstsein der Leute. Dass wir in erster Form so auftauchen. Das ist im Hebräischen auch dieses Hineni, wo also Gott ruft also in Abraham und der Abraham sagt, hier bin ich, oder der kleine Samuel. Hineni heißt ganz wörtlich auch, hier das Dasein meiner, müsste man das so übersetzen. Wir haben eine andere Grammatik im Hebräischen. Wir sagen im Deutschen, hier bin ich. Das ist wieder so das Ich. Nicht? Aber das ist es nicht im Hebräischen, sondern das ist wie im Englischen und im Französischen.
Das heißt auch in der Schrift, ich habe dich bei deinem Namen.
So ist es. Genau diese, also deswegen meine ich, wir sind zuerst wirklich der Getroffene und der Angeredete. Und wir sind zwar Wesen des Wortes, aber ich behaupte immer Wesen der Antwort. Mich spricht irgendetwas oder jemand an, im weitesten Sinn dieser Redensart. Ein Gesicht, eine Blume, ein Gedicht, ein Duft, irgendetwas. Und ich antworte darauf. Wir können nicht reden, wenn wir nicht antworten auf etwas, was zuerst mal uns in irgendeiner Form angesprochen hat.
Ich hätte eine Frage. Wie würden Sie diese Form, Ihre Formel Du, Ich, Du, mit dem Johannesprolog verbinden?
Dass ich hier erstmal, fände ich schon gut, dass ich meine, das wäre kein Problem, das würde Johannesprolog zwei, also Dimensionen, das erste könnte man sagen, das Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf, wo das auftaucht, aber hier rückt ja nochmal eine ganz andere Wichtigkeit hinein, dass eben gesagt wird, Gott selber ist, also das Wort war bei Gott und das Wort ist selber Gott, wird dort gesagt. Und jetzt ist die Frage, wie interpretiere ich das? Der deutsche Idealismus interpretiert das so, dass er sagt, Gott Vater wird erst im Sohn, kommt er zum Bewusstsein. Da habe ich also so eine Art von Werdedenken, was da drin steckt. Vaterlein ist einfach nur das Sein und dann sagt er sich erstmal und bezieht sich auf sich, während man in der richtigen Theologie sagen muss, das ist nicht ein Zu-sich-Kommen Gottes, sondern das ist des Vaters, sondern das ist ein Sich-Verschenken aus der Fülle heraus. Das ist also nicht ein Mangel, der sich dann auffüllt. Das ist gerade das, wie es zum Beispiel Hegel entwirft. In der Vorlesung geht es bei uns gerade um Hegel, da gestern Nachmittag das gemacht. Also da wird wirklich gesagt, das Erste ist einfach das Sein und das ist erstmal nur so das eine, wie bei Plotin auch. Und dann muss es sich entfalten in den Sohn hinein. Und dann ist der Sohn erst die eigentliche Wahrheit des Vaters, was er im richtigen Sinn ist, nämlich als das Erscheinen des Vaters, aber nicht als erstmal das Zu-sich-Kommen des Vaters. Ich muss das also wirklich lesen als ein... Die besondere Rolle ist hier, dass in der Trinität... Wem sagt denn der Vater das Wort? An Gott, dem Wort. Das Wort ist Hörer des Wortes. Und um diesen Buchtitel von Karl Rahner zu nennen. Nicht? Und das ist dann nochmal eine Beschreibung für den Menschen. Wenn ich sage, die Schöpfung geschieht im Wort, das ist also dieses Bild hier erstmal für sich genommen, das hat man immer so gesagt, die Schöpfung ist die Erscheinung Gottes, dann sagen die Leute, der Mensch ist das Ebenbild Gottes zum Beispiel. Und was ich störend finde, denn Gott hat kein Ebenbild, weil er nicht aussieht. Von dem Unsichtbaren kann es kein Abbild geben. Steht aber in der Einheitsübersetzung. Aber das soll ja auch revidiert sein. Also in der neuen Fassung ist es schon revidiert. Die Frage ist, was dann wirklich hinterher herauskommen wird. Aber dass da im Kolosserbrief steht, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Vaters. Frage ich mich, was die Leute sich gedacht haben bei der Übersetzung. Die haben einfach keinen Sinn für Sprache, kommt mir vor. Denn ein Unsichtbares kann kein Ebenbild haben. Ein Unsichtbares hat ein Bild. Und was heißt Bild? Bild heißt Erscheinung. Versichtbarung von Unsichtbarem. Versichtbarung von Unsichtbarem, das heißt Bild. Eigentlich. Bitte?
Aber die Ebenbildlichkeit Gottes hat doch weitreichende Konsequenzen. Also ich meine, dass wir uns als Krone der Schöpfung bezeichnen und die Menschenwürde, das leitet man ja alles aus dieser...
Das tun die leider, ja, weil diese Theologen, die sind halt nur Theologen und haben es nicht mit der Sprache. Genau wie die Philologen auf mich auch nicht den Eindruck machen, als liebten sie die Sprache besonders. Die heißen bloß so. Also das muss man nochmal gucken, wie das eigentlich aussieht. Also es müsste heißen... Unser großer alter Mann da in St. Georgen, der Alttestamentler Norbert Lofink, der tritt genau dafür ein und sagt, es geht darum, dass Gott einen Tempel baut und in diesem Tempel kommt am Schluss die Gottesstatue hinein. Die sieht Gott überhaupt nicht ähnlich, diese Statuen müssen Gott nicht ähnlich sehen, die babylonischen Göttergestalten, sondern sie sind Male der Machtgegenwart Gottes. Man kann dann in einem zweiten Sinn schon sagen, dass wir uns an seinem Verhalten ein Vorbild nehmen sollen und dass wir das dann nachahmen sollen und nachfolgen. Da kommt es schon hinein. Aber, und es ist auch zuzugeben, dass das griechische Wort Eikon von Ekatzo ähnlich sein kommt. Das ist schon wahr. Wo unser deutsches Wort Bild herkommt, weiß man nicht so genau. Manche sagen, es kommt von Bilden. Andere sagen wieder, nein, steckt da schon auch nochmal drin, irgendwas so erscheint, dieses Billy da, das ist also nicht klar, wo es herkommt. Bitte?
Der Professor Lofink, ich hatte nämlich kurz Kontakt mit ihm per Mail, weil ich sein Buch gelesen habe, Maria nicht ohne Israel. Ah,
das ist sein Bruder, das ist jetzt nicht der Norbert Lofink, das ist der Gerhard Lofink. Das ist sein jüngerer Bruder, der ist Neutestamentler. Ich habe jetzt den Alttestamentler gemeint, der ältere Bruder, der ist Jesuit. Und der jüngere Bruder, mit dem Sie da korrespondiert haben, der gehört zur integrierten Gemeinde. Und das ist eine andere Geschichte. Aber natürlich gehören die zusammen und verstehen sich gut. Aber nur, um das zu sagen. Also sind zwei verschiedene Leute. Der ist jünger, wesentlich jünger, aber auch sehr bekannt eben. Und das ist ein schönes Buch von ihm. Ja.
Aber ein gravierender Fehler ist im Unterlaufen.
Aha.
Und zwar bei der Übersetzung des hebräischen Wortes Heu.
Ja.
Er bezeichnet es nämlich nicht als Wehklage, also Wehe,
ja,
sondern als Totenklage.
Aha.
Und er hat sich nur verlassen auf einen theologischen Hochschulkommentar beim Herder Verlag. Mhm. Und das ist schlichtweg falsch. Also er hat einfach die Semantik außer Acht.
Ach so.
Dann habe ich ihm das geschrieben und habe gesagt, ja, es gibt eh keine zweite Auflage von dem Buch. Er hat das aber auch zugestimmt.
Ach so, ah ja.
Vielleicht auch mit seinem Bruder gesprochen.
Das wird sein, ja.
Eben. Und er hat gesagt, nee, das ist schon eine Wehklage.
Das hätte ihm sein Bruder schon sagen sollen, nicht? Ja, ja. Ach, sieh an, interessant. Also wieder zurück zu unserer Sache. Ich kann das also so entwickeln in diesem bloßen, also ich sage mir selber und erkläre mir, wo, aber die Frage ist, wo komme ich her, wenn ich das übernehme? Ich habe mich selber ja nur erkannt, weil andere mich benannt haben. Und deswegen heißt ja auch diese kostbare Schrift von Guardini zu diesem Thema des Selbstverhältnisses Annahme meiner selbst. Annahme seiner selbst hat er es genannt. Und bei Annahme seiner selbst ist aus verlegerischen Gründen was weggefallen, was unbedingt dazugehört, dass nämlich die Annahme etwas anderes ist als zum Beispiel Selbstverwirklichung, Selbstsuche, Selbstfindung. Denn alle diese anderen Ausdrücke sind zweistellig. Ich finde mich, ich suche mich, ich verwirkliche mich oder so. Ich nehme mich auf, ist auch noch zweistellig. Aber ich nehme mich an, ist dreistellig. Ich nehme mich an von jemand. Sonst kann ich nicht von Annahme reden. Das steckt im Wort Annahme drin. Und was wird da anders? Anders wird, wenn ich die Zweistelligkeit nur nehme, dann finde ich mich und dann frage ich mich, lohnt es sich, sich zu bücken? Das ist das Problem. Nicht? Gucke ich auf meine Grenzen und auf meine Schranken und all dem oder so ähnlich. Nicht? Deswegen haben wir ja gewisse Probleme auch mit uns. Wenn ich jetzt dazu nehme, dass ich mich von jemand annehme, dann gucke ich nicht mehr auf das, was ich da kriege, sondern ich gucke auf den, der gibt. Das alte deutsche Sprichwort dafür heißt, im geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Und die Hildegard Knef hat das als Titel gewählt für ihre Autobiografie. Sie sagt, ich bestimme mich nicht von dem, was ich kann oder mache und leide nicht fundamental und als erstes unter meinen Grenzen oder Beschränkungen, sondern ich werde mir gegeben und wenn ich dem, der mich mir gibt, glaube, dann ist das ein anderes Verhältnis und dann kann ich mit mir umgehen. Und deswegen diese Kostbarkeit, die gibt es, sind 40 Seiten oder mehr, ist nicht eine kleine kostbare Schrift. Es gibt es von Guardini auch als Topos-Taschenbuch, da ist dann noch ein zweiter Aufsatz von ihm drin. Ich glaube, nur wer Gott kennt, kennt den Menschen. Das hat er seinerzeit für den ersten Katholikentag, glaube ich, nach dem Weltkrieg da in Berlin geschrieben, damals den Text, dass diese beiden Texte da zusammen drin sind. Dieser Text, Annahme seiner selbst und eben, wer Gott kennt, kennt den Menschen. Da wird es also kriegt es eine andere Form in diesem Verwiesensein. Und das würde jetzt wieder hierher hingehören. Also wenn ich jetzt sage, ich behaupte nun, dass der eigentliche Ort der Sprache nicht das ist, sondern genau dieses Begehen zu jemand. Der Vater verschenkt alles, was er hat, restlos an den Sohn, und der Sohn empfängt alles vom Vater, das ist so die Trinitätslehre von Richard von St. Victor, der empfängt alles, auch das Geben, und gibt deswegen selber, und der Geist ist die Person des Empfanges in Gott. Der gibt sein Empfangen. Denn was nützt das ganze Geben, wenn da niemand da ist, der es entgegennimmt? Und der Geist ist der, der empfängt, der ist in Gott der, der empfängt schon, und er ist der, der die Menschen erkräftigt zum Empfangen. Also, denn das Problem Gottes ist ja, um es mal so auszudrücken, wie kann ein Geschöpf ein göttliches Wort hören, wenn er kein göttliches Ohr hat? Da kann man sagen, der Geist ist so etwas wie das Ohr in Gott. Im Jesus Sirach heißt es, also im Epheserbrief heißt es, Gott erleuchte die Augen eures Herzens. Und im Jesus Sirach heißt es, ich setze mein Auge in euer Herz, sagt Gott zu den Menschen. Weil wir also ein göttliches Auge brauchen, um den göttlichen Glanz sehen zu können. Im anderen Bild gesprochen, wir brauchen ein göttliches Ohr, damit das Wort überhaupt ankommen kann, sodass dann dieses Wort Gottes im Menschen Fleisch werden kann, in seinem Denken, Reden und Handeln. Und in absolut einmaliger und erstmaliger und unvertretbarer, unersetzlicher Weise und uneinholbarer Weise ist das in Maria geschehen. Und da ist ja nicht gemeint mit dem Überschatten, so wie das also dann Drewemann sagt oder Uta Ranke-Heinemann, dass der Heilige Geist ein Spermaersatz ist und das Ganze eine ägyptische Vogelhochzeit. Sondern dass das ja wirklich eine Erkräftigung zum Empfangen des Wortes Gottes ist. Das ist das, was da also verkündet wird im Glauben. Und wenn dann uns die Leute erzählen, das sei eine Fehlübersetzung ins Griechische, das heißt im Hebräischen nur junge Frau, dann muss man sich fragen, was sind das für gescheite Leute, was denken die sich denn für damalige Verhältnisse, was gibt es denn im Hebräischen in der damaligen Kultur? Da gibt es entweder unverheiratete Frauen, und das sind Jungfrauen, oder es gibt Ehefrauen, und drittens gibt es noch Huren. Aber was anderes gibt es nicht. Und dann heißt das natürlich im Hebräischen Alma, junge Frau. Und selbstverständlich wird das richtig übersetzt von Juden, die konnten sowohl Hebräisch wie Griechisch. Im 3. Jahrhundert vor Christus in Ägypten, der größten Exklave und der Juden, und übersetzen das mit Parthenos, weil das die einzig richtige Übersetzung ist von Alma. Aber dann hört man so bei modernen Exegeten, das sei eine Fehlübersetzung, weil die meinen, sie könnten besser Hebräisch als die Leute, die damals das Alte Testament übersetzt haben. Das ist so wie genau mit den Prophetennamen, wo wir uns orientieren in den neuen Übersetzungen an den jüdischen Aussprache, wie sie in Worms war, ehe da die Pogrome losgingen. Nicht? Als hätten nicht die Leute, die das damals übersetzt haben, gewusst, wie die damals das aussprachen. Dass die das hinterher dann da 1200, 1300 anders aussprechen als damals 200 vor Christus, ist ja völlig klar. Die Frage ist nur, wer ist näher dran an der damaligen Übersetzung? Und da kommen die Leute sich so toll vor, dass sie jetzt wissen, wie man das übersetzt und wie man das ausspricht, weil sie sich orientieren 1000 Jahre später in Worms. Das muss man einfach im Einzelfall nochmal angucken, was da eigentlich passiert. Ich meine, die Leute wären einfach so gescheiter geworden, bloß weil sie später leben, nicht? Aber der Donnerstag muss nicht besser sein als der Dienstag. Das muss man immer erst mal erklären, warum das so sein soll. Nicht? Das ist diese berühmte Querelle des Anciens et Modernes. Früher haben die Leute gesagt, an die Alten reicht niemand dran. An Homer oder so ähnlich. Aber dann kommt dieser Übergang zur Neuzeit, das ist ja gar nicht wahr. Die anderen sind die Kinder, wir sind die Erwachsenen. Denn wir sind ja später, wir wissen mehr. Und dann kommt dieser merkwürdige Umschlag hinein, den wir da haben, weil es in den Wissenschaften tatsächlich so geht. Wenn Sie so lieb sind und würden den Zettel noch mal da hinten dem Herrn da auch rübergeben.
Ich wollte zu Karl Rahner.
Da sind Sie hier falsch. Oh, dann ist schon klar. Habe ich vielleicht eher gedacht eigentlich. Ich weiß nicht, wo die sind. Das ist Hörsaal 1. Oh. Der hieß früher Hörsaal 1, jetzt heißt er nur noch Hörsaal. Also das müsste man draußen gucken, wo das
steht. Vielen Dank. Entschuldigung.
Bitte. Also, dass ich also sage, ich behaupte, dass Sprechen ganz entscheidend auf den anderen hingeht und dass dann das Sprechen immer auch schon mitbestimmt wird vom Hörer. Eine so meiner Lieblingsgedichtzeilen ist ein Wort von Karl Kraus an seine Freundin Sidonie von der Derne. Und da heißt es in dem Gedicht, hab ich dein Ohr nur, find ich schon mein Wort. Das ist eigentlich richtiges Hören. Und jetzt muss man das sonst, jetzt muss man aber dazu sagen, wenn er korrekt gesagt hätte, müsst ihr sagen, finde ich schon unser Wort. Weil das ja durch das generative Hören mit erzeugt wird. Man kann sich rausreden und sagen, gut, das passt ja nicht mehr in den Rhythmus, nicht, müsste man sich überlegen. Aber es ist nicht mein Wort bloß, wenn sich das dem Hörenden mitverdankt. Und das halte ich für ganz wichtig, das einzuzeichnen. Deswegen sage ich, muss ich es wenigstens so malen. Das Wort ist immer unser Wort. Und nie einfach mein Wort. Ist nicht so, dass der eine vollkommen fertig sich dem anderen bloß so dann so zuspricht. Sondern das geschieht ja genau aus diesem Miteinander erst. Das wäre es eigentlich, das anzusetzen, wenn wir ausgehen erstmal von dem Gedanken, nein, der Mensch ist erstmal eine Substanz, der klotzt für sich selber und dann hat man obendrein noch Beziehungen. Während der ganze Ernst des Personalen in meinen Augen dieser Ernst der Beziehung ist. Ich bin ein Selbst, damit ich selbstlos sein kann. Ich bin eine Person, damit ich eben wirklich ganz auf jemanden zugehen kann. Das ist einfach eine andere Struktur, die da hineingehört. So, und jetzt, also deswegen haben wir klassischerweise gesagt, also Philosophie ist diese Wirklichkeit vom Sein und der Wirklichkeit. Und dann hat man die Wirklichkeit gesagt, was ist am wirklichsten? Am wirklichsten sind nicht die Zustände, sondern ist ein Ding, das in sich besteht. Dass es selbst ist. Und die höchste Form von Selbsthaftigkeit und Selbstständigkeit ist ein Selbst, das weiß, dass es ein Selbst ist. Und das nennt man dann Person. Und da heißt die klassische Personendefinition von Boethius, eine individuelle Substanz, also ein Ding, das zugleich noch einmal Vernunft hat. Das ist dann die klassische Definition. Und die hat er gebildet, um die Trinität zu verstehen. Das muss man sich mal klar machen. Und dafür taugt es nun überhaupt nicht. Denn wenn ich die Definition auf die drei Personen Gott anwende, muss ich sagen, Gott sind drei Individuen. Und dann habe ich einen Drei-Gott-Glauben. Das ist ja das, was also die Juden, vor allen Dingen die Muslime meinen, dass wir sowas glauben. Nun war das so eine berühmte Definition, dass auch der Thomas von Aquin die nicht einfach abgeschafft hat. Sondern er hat sie nur umgedeutet. Er hat gesagt, die Personen in Gott sind die Beziehungen, die sind subsistierend. Also da gibt es nicht erstmal jemand, der Vater ist und dann bezieht er sich nur auf den Sohn, sondern der Vater ist ganz und gar nur Bezug auf. Und der Sohn ist ganz und gar Bezug auf. Das hat er aber nur durchgeführt für die Trinität. Bei uns bleibt er dabei zu sagen, die Person ist erstmal eine Substanz in sich und hat dann nachträglich Akzidenzien, also Zustände, Beziehungen. Und Beziehung ist die schwächste Form von Sein überhaupt für die Alten. Warum ist das die schwächste Form? Alle Zustände, alle Wie-Seins, also griechisch Symbebekos, lateinisch Akzidenz, stehen nicht in sich, sondern sind ja nur Zustände an etwas, was in sich steht. Das macht sie schon schwächer. Und jetzt von diesen ganzen Wie-Formen, von den neuen Wie-Formen, ist die schwächste Wie-Form die Beziehung. Warum? Weil der Bezogene sich überhaupt nicht ändern muss und alles ändert sich. Jetzt ist das Ding hier, das Pult links von mir und jetzt ist es rechts von mir. Das Pult hat überhaupt nichts getan. Und deswegen haben die gesagt, Beziehung ist das Schwächste, was es gibt. Wir haben inzwischen, haben wir das gelesen, so zum Beispiel beim Kardinal Kasper oder so, dass sie sagen, nein, und auch bei Ratzinger, die Sache schlägt um und die eigentliche Wirklichkeit ist die Beziehung. Also meine Selbsthaftigkeit ist nicht, dass ich ein Klotz in mir bin, sondern dass ich eben mich unabgelenkt ganz ausrichten kann auf das geschiedene Wort Du. Wenn ich Du sage, der Buber sagt uns ein bisschen pathetisch, dass Du füllt fugenlos den Himmelskreis, dass ich also dann ganz und gar unabgelenkt auf etwas oder jemand zugehe. Ja?
Aber das ist keine, also ich habe das Gefühl, dass es dann zwei Pole von zwei extremen Positionen sind, weil wenn ich sage, dass es jetzt eine ganze Beziehung ist, dann ist ja die Voraussetzung dafür, dass ich jemand bin.
Selbstverständlich muss ich jemand sein. Die Frage ist jetzt, bin ich denn irgendwann mal, ich glaube, dass wir das alle so im Kopf als Vorstellung haben, erstmal bin ich und dann habe ich obendrein noch Beziehungen. Die Frage ist, ob ich nicht überhaupt nur aus Beziehung bin. Also wenn ich tatsächlich anfange, nicht als ein Ich, das bist du Husserl noch, jetzt so ein Aufmerksamkeitsstrahl so rumlenkt, so wie so das Licht von so einem Leuchtturm, ne? Und was ich so anstrahle, ist dann da und was ich gerade nicht anstrahle, das ist wieder im Dunkel, sondern wenn ich davon ausgehe, nein, ich werde angerufen und angesprochen. Das meine ich damit, wenn ich sage, ich bin erstmal ein Du, ich bin das Du von jemand. Also ich bin gar nicht erstmal alleine irgendwie da, sitze ich so und baue dann Beziehungen auf, sondern wenn ich überhaupt nur die Augen aufmache, dann sagt jemand zu mir, aha. Also ich werde angeredet, ich werde angeblickt. Und deswegen kann dann Augustinus sagen, videntem videre, das ist das Gute.
Ich wäre schon angeblickt als du und das drückt sich ja im Namen aus. Ne?
So ist es.
Meine Eltern geben mir einen Namen damit aus, du bist was Eigenes.
Also ich will ja nicht sagen, dass ich damit bloß ein Anhängsel bin von, sondern ich will nur sagen, wie denke ich, eine Frage an jeden von uns, wie denken wir Selbstsein? Was haben wir da für ein Bild im Kopf? Haben wir da erst ein Bild im Kopf, das ist ein in sich stehender Gegenstand? Oder hätten wir im Kopf, ich bin ein angerufener und angeblickter, was gar keine Eigenschaft von mir ist? Also ich kann sagen, ich habe Eigenschaften. Ich habe ein bestimmtes Gewicht, ich habe bestimmte Körpermaße. Aber wenn ich sage, ich bin gerufen, ich bin gewollt, ich bin gemocht, das ist keine Eigenschaft von mir. Das ist ein Prädikat von mir, aber keine Eigenschaft. Wie bringe ich das? Was ist das für eine merkwürdige Bestimmung? Luther sagt, das ist ab extra. Und hat so den katholischen Theologen entgegengehalten, die Gnade ist nicht wie die Farbe auf dem Brett. Also ein Brett streiche ich an und dann ist es grün. Und das war so die Spannung zwischen den Theologien, damals in der Reformation. Die Katholiken haben gemeint, die Reformatoren, die denken das nur so als so, als ob Gott tut so, als ob ich wäre gerechtfertigt oder so ähnlich. Das spricht er mir nur so zu, aber das bin ich nicht wirklich. Wenn die gesagt haben, nein, das bin ich, das ist meine Eigenschaft, so wie ich das Brett grün ist. Sagt der Luther, nein, so ist es nicht. Das Gewolltsein, das Gemochtsein, das Gerufensein, das ist nicht etwas, was ich als Eigenschaft habe, sondern was mir jeden Moment zukommt, ab extra, von außen. Nochmal, Gewolltsein, Geliebtsein ist ein anderes Prädikat als das Prädikat, so und so viel Kilo wiegen.
Bei Augustinus findet man doch sehr viele Zweifel und immer Widersprüche.
Ja.
Ist es richtig zu sagen, bei Augustinus ist es ein Kampf um die zwei Denkformen, also die eine Denkform, die metaphysische Denkform, und die andere Denkform, die heilsgeschichtliche Denkform. Mhm. Kann man das so sagen?
Könnte man so sagen, nur, also ich finde das zu, kann man im ersten Schritt so sagen, wenn ich zögere deswegen, weil ich meine, dass die Trennung eher verschränkter ist, denn die Frage ist eben, wie denke ich jetzt eben Heilsgeschichte oder wie denke ich überhaupt, oder umgekehrt, wie denke ich Metaphysik, wie denke ich Sein? Und dass wir da tatsächlich so ausgerichtet sind, ich habe es gestern Nachmittag schon gesagt, ich meine, das hängt irgendwie mit der Erbsünde zusammen, dass wir als eigentliche Wirklichkeit von Sein sowas hier halten, sodass auch die biblischen Autoren Gott den Fels nennen. Was ist da in uns passiert, dass wir dieses eigentliche Muster der Wirklichkeit im Stein sehen? Ob das nur die Kaaba ist oder sonst was. Anstatt zu sagen, die eigentliche Wirklichkeit ist eine personale Wirklichkeit, die liebt. Das wäre die eigentliche Wirklichkeit. Als Kinder haben wir das auch noch so gedacht. Und dann hat sich das so verloren und dann meinen wir, das Muster der Wirklichkeit sei sowas.
So bringen Sie das mit Erbsünde?
Ja, ich frage mich, wo das sonst herkommt. Natürlich, die Evolutionisten erklären uns das anders, die sagen, weil wir halt da unten aus der Materie hochgeworden sind. Aber wenn ich auf der einen Seite glauben darf, dass die ganze Welt sich der Freigebigkeit des Schöpfers verdankt, dem freien Wort Gottes, der das überhaupt nicht nötig hatte, weil ihm nichts fehlt, der ist zu dritt völlig zufrieden und glücklich und der will, warum schafft er? Und dann sagt uns Gottes, quia vult condiligentes, weil er Mitliebende will. Haufenweise erzählen die Leute, weil er jemanden zum Lieben braucht. Habe ich in meinem Leben schon öfter Predigten davon gehört, wo ich mich frage, was sind das für komische Leute, bei wem haben die studiert, diese Pfarrers, nicht? Gott sitzt ja nicht einsam da und sagt, mir fehlt jemand zum Lieben. Das sind drei. Das ist ein göttliches Wir.
Aber das schließt sich doch nicht aus, dass ein Stein Wirklichkeit ist und jemand, den ich zum Lieben habe.
Ich sage ja nicht, dass der Stein nicht Wirklichkeit hat, sondern ich will nur sagen, mit der klassischen Metaphysik, dass das Sein selber Stufen hat. Und dass der Stein nicht die dichteste Form von Wirklichkeit ist, sondern die erbärmlichste. Ja?
Also wäre dann praktisch Erbsünde, wenn ich nur noch den Stein sehe.
Wenn ich den Stein als das Paradigma von Wirklichkeit sehe. Und da diese Perversion, die da passiert ist, die hängt für mich damit zusammen, dass nicht mehr davon gedacht wird, dass ich eigentlich, was wir ja erleben, eigentlich wirklich sind, das meinen wir jetzt überhaupt nicht erbaulich oder so, sondern einfach im Ernst, wirklich, wirklich bin ich, wenn ich nicht bei mir bin, sondern ganz erfüllt von was anderem.
Ich habe dann Schwierigkeiten mit einem Satz von Kant, der sagt, man muss das Wissen reduzieren, um für den Glauben Platz.
Ja, und das meine ich müsste nicht, das kommt davon her, dass er das als Bild des Wissens den Juden im Kopf hat. Das ist das Problem. Damals war die Leitwissenschaft, war wirklich die Physik. Und bei der Physik, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich hatte ja angefangen mit der Wahrheit und Wirklichkeit. In der neuzeitlichen Physik, mesokosmisch wie die war, konnte man ganz einfach durch das Subjekt kürzen. Denn ganz egal, wer den Tisch oder dieses Pult hier gewogen hat oder wer das abgemessen hat, es kam bei allen dasselbe raus. Das heißt so, dass man gar nicht darauf die Idee kam zu denken, dass ich hier etwas zeigen muss. Sondern man hat es unmittelbar mit der Wirklichkeit zu tun. Die Wirklichkeit war die Wahrheit und das Subjekt kam gar nicht vor. Daher dann der Schock in der Mikrophysik, dass man auf einmal gesehen hat, durch mein Beobachten verändert sich die Wirklichkeit. Das hätten die Leute schon immer merken können, wenn die sich nicht an Tischen und Stühlen orientiert hätten, oder also solchen Körpern, sondern sich orientiert hätte an einem Menschen. Wenn ein Mensch sich beobachtet fühlt, benimmt er sich sofort anders. Mein Beispiel ist immer, er nimmt zum Beispiel den Finger aus der Nase. Nicht? Also einfach so. Also einfach dadurch, dass man gesehen wird, benimmt man sich anders. Und das passierte erst in der Mikrophysik. Also dadurch, wenn ich dort beobachte, verändert sich durch das Beobachten das Beobachtbare. Das war der Schock. Und zunächst also war die Physik eine ganz tolle Sache, die hat zwingend argumentiert, Newton, und das hat auch Kant als Standards genommen für das, was Theorie heißt, was Beweisen heißt und so. Und da sagt er, das muss ich aufbrechen, diese zwanghaft geschlossene Welt, in der zwingend argumentiert wird, damit Platz für den Glauben wird. Und da hat er völlig recht gehabt. Aber deswegen, er sucht ja dann den Ausweg und findet dann den Weg zu Gott in der praktischen Philosophie, über den kategorischen Imperativ. Weil er leider diese Idee im Kopf hatte. Und das haben wir hier, das sind ja die beiden Autoren für Kant. Das eine ist der Wolf, bei dem wir jetzt hier stehen, und das andere ist Hume, der Skeptiker Hume. Und er hat ja gesagt, er ist also aus dem Humeschen, durch Hume aus dem metaphysischen Schlummer geweckt worden, wo er meinte, er hätte jetzt hier Newtonhaft, so wie der Wolf das hier auch probiert, eine zwingend theoretische Philosophie, die ganz entscheidend von der Mathematik her bestimmt wird. Und das war dieser neue Schock, der hier hineinkam. Deswegen reden die Leute heute von Konstruktivismus und all die Dinge, dass sie sagen, ja, die Welt ist ja gar nicht so, wie sie ist, sondern wir machen die ja mit unseren Vorstellungen. Das ist ja diese berühmte sogenannte kopernikanische Wende von Kant, dass er sagt, nicht ich richte mich nach den Gegenständen, sondern die Gegenstände richten sich nach mir. Das heißt transzendental. Es gibt haufenweise Wellenlängen, hat die Physik uns erklärt. Und dann nehmen wir Wellenlängen unterschiedlich wahr. Wir nehmen bestimmte Wellen wahr als Farben und Licht mit den Augen. Wir nehmen bestimmte Wellenlängen wahr als Töne über die Ohren. und wir nehmen bestimmte Wellenlängen auf als Temperatur mit dem Tastsinn. Das heißt, wir strukturieren das und bestimmen von dort her die Wirklichkeit. Daraus ist dann das entstanden heute, was man Konstruktivismus nennt. Wir haben es nicht mit der objektiven Welt zu tun, sondern wir machen die Welt. Manche machen den Unterschied, dass sie die Welt als solche dann Realität nennen und sagen, Wirklichkeit ist das, was ich aus der Realität mache. Also zum Beispiel aus bestimmten Wellenlängen Farben. Das sind also so Zwischenschritte, die da hineinkamen, weil er ausgeht von diesem newtonschen Gedanken. Und bei Newton lag eben schon auch der Gedanke drin, Körper sind die eigentliche Wirklichkeit. Auch in der Antike, die Leute haben gesagt, Gott hat sicher auch einen Körper, weil man meinte, das gehört einfach dazu, das ist Realität. Und diese merkwürdige Verschiebung, die wir einfach so hinnehmen, die uns allen in den Knochen steckt, von der frage ich mich, wo kommt das her? Und da, ich traue mich ja nicht, das ganz massiv zu behaupten, aber ich sage, das ist meine Vermutung, deswegen sage ich das so ungeniert, dass da eine grundsätzliche Störung bei uns passiert ist. Asien nennt das, dass wir halt da verblendet sind. Dass wir das Maya, wir müssen das durchschauen, dass das, die Wirklichkeit eigentlich anders aussieht.
Wenn wir jetzt Erbsünde sein wollen wie Gott.
Das lasse ich eben nochmal, ja, sagen ein Teil der Leute, ja. Okay.
Und das heißt, in dem Moment, wo ich aber darüber hinausgehe und sage, mir gut, ich sehe es zwar so, aber ich erkenne an, dass es noch mehr gibt und ich will es durchschauen. Und das ist aber ja mit Erbsünde nicht mehr verbunden, ne? Weil, ich meine, so sind wir halt erzogen, wir sind halt Mathematiker.
So ist es. Und es wird uns zwar, also jetzt, Klammer auf theologisch, es wird durch die Taufe zwar die Erbsünde weggenommen, aber nicht die Folgen der Erbsünde. Die Unordnung in uns bleibt ja. Und die falsche Einschätzung der Dimensionen der Wirklichkeit. Also wie Jesus das erklärt, sagt, ihr müsst das begreifen, dass das, der Leib mehr ist als die Kleidung und das Leben mehr als die Nahrung oder so ähnlich. Wann habt ihr denn die richtigen Einteilungen der Gewichte? Normalerweise haben wir die eben nicht, sondern die Leute sind hinter Greifbarkeiten her. Wir, was heißt die Leute? Wir sind hinter Greifbarem her, was wir halten wollen und halten das für die eigentliche Wirklichkeit. Während die eigentliche Wirklichkeit, wie gesagt, wie wir es ja im Glück erfahren, kann sich ja jeder von uns fragen, wann war er oder sie das letzte Mal wirklich glücklich? Wirklich glücklich heißt, dass man sich dann auch nicht schämt, dass man da glücklich war, sondern auch nochmal glücklich ist, dass man da glücklich war. Also sowas meine ich. Und ich glaube, dass sie dann darauf stoßen und sagen, das war eine Erfahrung, in der ich nicht bei mir war, sondern selbst vergessen erfüllt von einem Gedicht, einem Kunstwerk, einer Musik, einem anderen Menschen, vielleicht in einem religiösen Erlebnis, wie auch immer. Jedenfalls nicht bei mir und in mir und nicht mich genießend, sondern mich vergessen habend. Nicht mich verleugnet, nicht mich verdrängt, sondern mich einfach vergessen habend, weil ich erfüllt bin von was anderem. Also Glück hat was mit Selbstvergessenheit zu tun, behaupte ich. Und selbstvergessen kann man nur sein, wenn man erfüllt ist von. Wenn irgendetwas mich entzückt, mich hinreißt oder so ähnlich. Zücken heißt schnell ziehen. Ne? Und entzücken heißt, ich bin ganz hingerissen. Oder noch kürzer, ich bin ganz weg. Und dann sage ich immer, wann ist ein Mensch mehr da, als wenn er ganz weg ist? Am tollsten ist das bei so einem Kind zu sehen, dass da im Zoo entweder so eine Giraffe anguckt und die hört überhaupt nicht auf oder auch nur ein Karnickel, spielt gar keine Rolle. Da muss man mit Heidegger sagen, das Kind ist ganz das Da der Giraffe. So nennt er den Menschen das Dasein. Nicht? Und meint damit, dass ich ganz erfüllt bin für dieses Da des Seins. Wenn ich mich in ein Bild verschaue oder eben entzückt bin von einem anderen Menschen oder wie auch immer. Dieses also ganz weg sein ist eigentlich die Erfüllung. Und ich habe immer so gesagt, Leute, die im Konzert sitzen und zur Hälfte den Mozart hören und zur Hälfte in ihrer Musikalität baden, denen fehlt zur Hälfte der Mozart. Weil sie da in sich sind und sowas merkt man auch bei religiösen Versammlungen, bei Gottesdiensten und so, ist eine Gemeinde jetzt wirklich bei Gott, ich meine, das spürt man geradezu, wie die singen, oder sind die jetzt so in ihrem religiösen Bauch da so drin dabei? Das ist sehr leicht möglich in Religionen, dass man Gott und die Religion verwechselt. Genau wie in der Liebe, dass die Leute nicht den anderen Menschen lieben, sondern eigentlich in die Liebe verliebt sind. Also diese merkwürdige Verschiebung, die kommt von dort her, dass wir, der griechische Gott ist sowas. Das Tier ist sowas. ganz und gar ungebrochen hingegeben. Deswegen sagen so manche Leute, ich halte mir einen Hund, der ist wenigstens treu. Ein Hund ist nicht treu, sondern der ist hörig. Der Mensch ist eine Mischung. Er ist so. Ich richte mich aus auf etwas und will, wenn ich wirklich will, nicht bloß was ich will, sondern auch das ich will, was ich will. Wenn ich wirklich weiß, weiß ich nicht nur, was ich weiß, sondern ich weiß auch, dass ich weiß, was ich weiß. Und diese Doppelung, die bringt den Menschen in die Gefahr, dass er das Gegenüber eigentlich nur in den Dienst stellt, das hier zu werden. Also ich benutze den anderen als Umweg zu mir. Das nenne ich so persönlich das Siddhartha-Syndrom und ärgere mich da immer darüber, dass die Leute so von dem Hesse so hingerissen sind. Ne? Da benutze ich nämlich den anderen als eine Sprosse auf dem Weg von meinem Ich zu meinem Selbst. Und wenn der andere dem dient, ist es sehr gut. Und dann kommt er zur Belohnung nachher noch in einem Gedicht vor. So wie Goethe in Sesenheim. Nicht? Dann kommt dann hinterher, also dann die Friederike oder so, die kommt dann noch im Gedicht vor. Nicht? Und hat vorher dem Genie gedient. Und das darf eben gerade nicht sein. Und das droht uns aber aufgrund dieses Doppelaufbaus, droht uns das immer wieder. Sodass man eigentlich sagt, ich will mich bemächtigen. Jetzt sagen die einen, das ist es Stolz und Hochmut. Das ist so die Hauptlinie in der christlichen Tradition, zu sagen, das ist Stolz und Hochmut. Während ich meine, ich gehöre zu einer schwächeren Linie, die sagt, es ist eigentlich die Angst, die uns bestimmt. Die Angst, dass wir zu kurz kommen. Weil wir uns unser Leben ja keinen Augenblick garantieren können. Wir haben uns nicht in der Hand. Wir sind immer angewiesen auf und wissen nicht, ob wir dann nochmal was kriegen oder ob das weitergeht, ob das Licht nicht einfach ausgedreht wird. Kann ja jeden Moment, kann ich hier tot umfallen, haben Sie den Salat, nicht? Also es ist ja alles nicht ab. Ich werde nicht gelebt. Ich lebe, aber ich kann mir mein Leben keinen einzigen Augenblick garantieren. Und das scheint mir eher der Grund zu sein, warum die Menschen nach irgendwelchen Halt und Greifbarkeiten suchen. Kierkegaard beschreibt das so, der sagt, die Freiheit hat was mit der Angst zu tun und die Angst ist so etwas wie ein schwindelig werden, wenn man in die eigenen Abgründe guckt. Diese Angst, was mache ich aus anderen, was mache ich aus mir, was machen andere aus mir, was machen andere aus sich. Und aus diesem Schwindel, sagt Kierkegaard, greift man dann nach irgendwas, um sich festzuhalten. Und das ist eigentlich das, was in der Erbsünde passiert, also in der Ursünde passiert, weil man eigentlich nur machen kann, wie ein berühmter Aufsatz von Balthasar heißt, ich kann eigentlich mich nur an den halten, der sagt, halt mich nicht fest. Übrigens auch ein Punkt, der mich sehr betrübt, das ist eine falsche Übersetzung seit Jahrhunderten. Jesus ist kein Kräutlein, rühr mich nicht an. Der sagt nicht zu Maria Magdalena, rühr mich nicht an. Noli me tangere. Das heißt im Griechischen memu haptu. Und haptu ist ein Medium. Haptomere heißen bei den Pflanzen die Ranken, mit denen die sich an was festklammern. Also das heißt nicht, rühr mich nicht an, sondern das heißt, klammere nicht. Halt mich nicht fest. Und jahrhundertelang redet man da noli me tangere, als wäre Jesus ein Kräutlein, rühr mich nicht an. Ich finde das deswegen so schlimm, weil die Berührung ein ganz wichtiger Begriff der Mystik ist. Gott wird nicht in dem Sinn erkannt oder gesehen, er wird berührt. Eine der berühmtesten Stellen ist in den Confessiones. Augustinus spricht mit seiner Mutter Monika. Ein paar Wochen vor ihrem Tod stehen sie in Ostia am Fenster und sprechen über die Weisheit Gottes, über das eine. Und sagte, während wir so sprachen und uns sehnten, sagt er dann, in ictu cordis attigimus, für einen Herzschlag lang haben wir daran gerührt. Und dann schreibt er das 5 Zeilen nochmal später, kommt es nochmal wieder vor, attigimus. Also ein ganz wichtiger Begriff. Und für Thomas von Aquin ist es so, dass er sagt, wir Menschen sind den Tieren unterlegen in allen anderen Sinnen. Es gibt welche, die besser riechen, besser sehen, besser hören, besser alles Mögliche. Im Tastsinn übertrifft uns kein Tier, behauptet er einfach so. Und dann hat er noch die Vorstellung, dass er sagt, wenn die Eltern dafür sorgen, dass da zwei Keime zusammenkommen und ein neuer Mensch kommt, dann ist das ja erstmal die körperliche, biologische Dimension. Und Gott schafft dann eine Seele in diesen Leib hinein ein, sagt er, und dann richtet er sich mit der Seele natürlich nach dem Leib und sagt er, und die feinsten Seelen bekommen die, die den feinsten Tastsinn haben. Und jetzt formulieren Sie mal Tastsinn auf Lateinisch, dann heißt das Taktus. Das heißt, es kommt darauf an, was für einen Takt man hat. Wie taktvoll man ist oder nicht. Also es sind ganz, das sind wirklich Dimensionen, in die man da hineinkommt, wenn man da so ein bisschen meditiert, was da eigentlich drinsteckt und warum ich mich da so bekümmere, wenn es dann heißt, rühr mich nicht an, nicht? Statt halt mich nicht fest. Wir versuchen festzuhalten, aus dieser Angst, wo bleiben wir sonst? Immer wieder, und das gilt nicht, ich muss loslassen. Das ist ein Grundgedanke auch bei Rilke, nicht losgelassenes Kreis. Wir haben nur das, was wir wirklich loslassen. Das Kind muss auf dem Mutterleib heraus und losgelassen werden, damit es ein Gegenüber geben kann. Und so kommt das immer wieder auf den weiteren Schritten. Es ist ständig ein Loslassen zu einer neuen Form von Gegenüber, die da hinein gehören würde. Aber hier geht es also ganz anders. Hier sagt er, Philosophie ist die Wissenschaft des Möglichen, insofern es sein kann. Das ist erstmal nichts Schlechtes, denn wir sollen ja die Welt also bestimmen. Das ist Herrschaftswissen, so hat das Scheler genannt in seiner Wissenssoziologie. Wir haben schon davon gesprochen, ich rufe es noch in Erinnerung, es gibt drei Arten von Wissen seit Plato, Aristoteles. Die unterste Stufe ist gewusst das, quia, reines Faktum. Die höhere Stufe ist gewusst wie, das heißt griechisch technae, lateinisch ars, deutsch Kunst oder Kunde. Ingenieurswissen, gewusst wie. Das schlägt sich so nieder in der Erfahrung, man stellt sich fest, dieses eine Kraut hilft gegen Fieber und das andere hilft gegen Durchfall und anderes hilft gegen Verstopfung, man weiß nicht warum, aber man weiß, das hilft. Das ist gewusst wie. Das ist die zweite Stufe, das sind die Artes, die Künste, die Technai. Und dann gibt es die oberste Form des Wissens, das ist gewusst warum. Und das ist Wissenschaft. Wer natürlich das Warum weiß, weiß am meisten. Der kann am ehesten was reparieren, was kaputt geht oder so. Wenn er nicht bloß weiß, wie. Und Descartes, der von so ganz schwacher Gesundheit war, seine Mutter ist gestorben bei der Geburt und von ihm hat auch sein Vater gesagt, der überlebt nicht, der stirbt. Aber die Amme hat ihn durchgebracht. Aber mit so einer schwachen Gesundheit, dass der im Jesuitenkolleg bis 11 Uhr im Bett liegen bleiben durfte. Das will schon was heißen, ne? Bei Jesuiten. Also, und dann kommt der arme Kerl da zu der Königin Christine da in den Norden und da musste er immer um 5 bei der auftauchen zum Philosophieren durch den Schnee durch oder so, weil hinterher musste sie ja regieren und da hat er dann eine Lungenentzündung gekriegt und tot war er mit 51. Das ist schon ein Jammer. Nicht? Und der hat gesagt, ich will aus der Medizin eine Wissenschaft machen. Maître et possesseur de la nature. Und das ist ja ein ganzes Stück gelungen, vor allen Dingen in der Chirurgie und in den Infektionskrankheiten. Heute sehen wir dann die Grenzen, die auf der anderen Seite geblieben sind, im Ausfall des Hausarztes und so Geschichten, nicht? Dass das dann in der Mayo-Klinik endet oder so. Aber das war so sein Programm. Also gewusst das, gewusst wie, gewusst warum, Wissenschaft. Und da ist jetzt interessant, dass im Griechischen wie im Lateinischen dasselbe Wort für Wissenschaft und Wissen steht. Im Griechischen heißt das Episteme und im Lateinischen heißt das Scientia. Und wenn ich jetzt Wissen eigentlich als Wissenschaft denke, dann kann man verstehen, dass der Thomas von Aquin sagt, Glauben heißt nicht Wissen. Weil er bei Wissen an Wissenschaft denkt, also gewusst aus Gründen. Während ich meine, man sollte sagen, Glauben heißt nicht Wissenschaft, Glauben heißt nicht Einsicht, aber Glauben heißt sehr wohl Wissen. Die Frage ist, was Wissen heißt. Wenn ich Kollegen frage, was Wissen heißt, gerade von den Naturwissenschaften, wenn ich so Themen zu reden habe, sage ich, definieren Sie mal Wissen, dann sagen die mir immer, beweisen können. Dann sage ich, Herr Kollege, mit Verlaub, das kann nicht wahr sein. Denn wie viele Leute sind schon auf dem elektrischen Stuhl gestorben und hinterher durch DNA-Analysen gerechtfertigt? Sollten die nicht gewusst haben, dass sie unschuldig sind? Sie konnten es noch nicht beweisen. Und dann werden die Kollegen ganz sauer und sagen, das ist doch was anderes. Sag ich, wieso was anderes? Wenn sie eine Definition liefern, muss sie für alles passen. Das heißt, diese Wissenschaftler verwechseln wissenschaftliches Wissen mit Wissen. Während ich behaupte, ich schlage mal vor, wie man Wissen definiert, ist nicht einfach. Ich bin so weit gekommen, dass ich sage, Wissen heißt sagen können, dass ich sagen kann, wie es ist. Man muss es so doppelt ausdrücken.
Aber auch doch bloß innerhalb meiner Grenzen.
Immer, immer. Die Frage ist, was wir wirklich wissen, das ist sofort die nächste Frage. Aber erstmal diese Begriffsbestimmung. Also Wissen, von Wissen kann ich reden, wenn ich sagen kann, ich weiß, wie es ist. Nun kommt das Wort Wissen von der Wurzel Wit. Das heißt sehen. Im Griechischen haben sie das ganz wörtlich. Wissen ist im Griechischen perfekt und heißt Euda. Und das heißt ganz wörtlich, ich habe gesehen. Aber auch im deutschen Wissen steckt dieses Wit, dieses indogermanische Wit drin, gesehen haben, weil der Augensinn für uns der deutlichste Sinn ist, an dem wir das dann haben und es von dort her festmachen. Das ist schon so. Also das am deutlichsten festmachen an unserem Sinn. Ich behaupte aber, dass wir nicht bloß wissen, was wir gesehen haben, sondern dass wir auch wissen können, was wir gehört haben, wenn es ein zuverlässiger Zeuge sagt. Und jetzt fragen wir uns mal, was wir alles wissen. Mein Standardbeispiel ist ja immer, dass wir behaupten, wir wissen, England ist eine Insel. Ich bin jedenfalls noch nicht drumherum gefahren. Das glaube ich alles den Atlanten machen. Also zu sagen, das, was ich durch Hören habe, das kann ich nicht Wissen nennen. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Tatsächlich gilt von allem Wissen oder fast allem Wissen, dass ich nicht weiß, dass ich weiß, sondern glaube, dass ich weiß. Das ist ein neues Problem. Das erlebt man als Professor öfter, zum Beispiel bei Examina. Nicht? Dass jemand denkt, er weiß und dann weiß er doch nicht. Also das ist natürlich nochmal so ein Punkt für sich. Also ich muss immer bedenken, im Glauben weiß ich, aber ich glaube auch, dass ich weiß. In der Regel. Ich meine, ich hätte nur zwei Dinge, bei denen ich wüsste, was ich weiß. Dass ich weiß. Und das ist einmal, dass ich bin, im Moment, wo ich rede und diskutiere, auch wenn ich nicht weiß, wer ich bin. Und das andere ist, dass ich weiß, ich habe der Wahrheit die Ehre zu geben. Also der Kern des kategorischen Imperativs. Da weiß ich, dass ich weiß. Aber bei allen anderen Punkten glaube ich nur, dass ich weiß. Und deswegen muss man auch einen Unterschied machen, was das Neue Testament noch nicht tut, Klammer auf, zwischen Glauben und Hoffen. Glauben heißt, ich weiß. Also ich weiß im Glauben, dass Gott mein Heil will, zum Beispiel. Aber ich kann nicht sagen, ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Das wäre Vermessenheit. Während im Neuen Testament die Glaubensdefinition, die haben Sie ja Hebräer 11, 1, Glauben heißt die Substanz von Dingen, die ich nicht sehe und der Beweis von Dingen, die noch ausstehen. Das ist eigentlich eine Hoffnungsdefinition, keine Glaubensdefinition. Das ist dann noch eins. Später macht man das sinnvollerweise auseinander. Glauben heißt ein Wissen, Hoffen heißt Zuversicht. Aber Glauben weiß ich. Aber haufenweise laufen heute die Leute rum und sagen, Glauben heißt nicht Wissen. Dass wir das Wort Glauben auch noch als Vermuten benutzen, ich glaube, dass morgen schönes Wetter wird, das können wir gleich beiseite lassen. Aber das trägt dann natürlich mit zur Verwirrung bei.
Bitte? Jetzt mit Ihrem Beispiel von der Insel. Kommt da nicht genau das zum Ausdruck, was Sie an der Tafel haben, dass Wissen und Wissenschaft auch so ein Gemeinschaftswerk ist? Ich meine, andere Leute haben halt die Insel von oben gesehen. Und die haben das gesagt oder andere sind halt.
So ist es, ja. Und denen glauben wir.
Genau.
So ist es. Und deswegen behaupte ich, ein Großteil unseres sogenannten Wissens ist, strikt hingeguckt, Glauben.
Glauben an jemand.
So ist es, an jemand. Klar, denn das ist ja, denn ich glaube ja, ich glaube sowohl etwas, aber ich glaube etwas nur jemandem. Und ganz entscheidend ist der Punkt, dass wir uns jemandem glauben. Denn keiner von uns kann doch sagen, oder sollte sich das einer trauen, sagen, es ist gut, dass es mich gibt und die Welt ist besser dran, dadurch, dass ich da bin. Das kann doch keiner von sich sagen, da wir alle auch Schatten werfen. So wie man sagt, wenn durch einen Menschen mehr Licht und Wärme in die Welt kommt, hat er nicht umsonst gelebt. Kommt denn durch uns nur Licht und Wärme in die Welt? Kann man selber sagen, es ist gut, dass ich da bin, oder muss das nicht ein anderer zu mir sagen? Statt dass man das selber sagt. Das ist für mich zum Beispiel meine Hauptbegründung dafür, dass man sich nicht töten darf in bestimmten Situationen der Krankheit etwa, denn wenn ich das darf, dürfen es andere auch nach der Ethik. Und wenn dann jetzt jemand da liegt und ist also schwer krank und fällt den anderen auf die Nerven und den Geldbeutel und die Leute sagen, warum lebst du eigentlich noch? Ist nicht besser, dass du stirbst? Dann muss der selber sagen, ich möchte aber gern noch leben. Und einen Menschen in die Situation zu bringen, dass er rechtfertigt, dass er lebt, ist für mich fundamentaler Angriff auf seine Menschenwürde, weil das keiner sagen kann von uns. Hoffentlich sagen das andere zu uns. Deswegen mag ich ja dieses Kindergartenlied da nicht. Da, wir hätten, wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Nicht? Niemand wird vermisst, wenn er noch gar nicht da ist. Was soll das? Hoffentlich wird man vermisst, wenn man dann da war. Nicht? Und die Leute sind nicht einfach froh wie die Diskussion um den Bin Laden oder so etwas, nicht? Diese unsägliche. Wie sieht das eigentlich aus? Nicht? Also, ich muss jemandem anderen glauben, dass der sagt, es ist gut, dass es dich gibt. Und deswegen bin ich so gegen diese Therapeuten, die uns erzählen, man muss erst sich lieben, damit man dann den anderen lieben kann. Nein, ich muss erst den anderen lieben, damit ich mich lieben kann. Denn wenn ich den anderen liebe, dann kann ich ihm glauben. Und dann kann ich ihm glauben, wenn er sagt, es ist gut, dass es dich gibt. Und dann kann ich mich akzeptieren. Es ist also gerade andersrum, als wie die Leute denken oder wie ich so oft zu hören kriege. Bitte?
Aber beim Therapeuten ist es ja so, da gehen ja Menschen hin, die krank sind. Also wenn man das jetzt mal von der Liebe ausgeht, das sind ja Menschen, wo eben das Du nicht gesagt hast.
So ist es.
Schön.
Genau.
Wo das Du gesagt hast, ach, eigentlich wärst du lieber nicht da, oder eigentlich bist du mir eine Last. Und die Leute können sich ja eigentlich noch nicht lieben, weil sie sich nicht angerufen haben.
Genauso, genauso.
Die müssen das erstmal lernen,
ja.
Die lernen ja praktisch über den Therapeuten, dass es auch was anderes gibt.
Ja.
Und da denke ich, ist es dann schon gerechtfertigt, eben in der therapeutischen Situation. Aber für normal finde ich es auch furchtbar, ja, wenn man das so...
Eben, das kann nicht sein, sondern ich stimme Ihnen ganz zu, ich muss also von einem anderen hören und muss das ihm glauben können, dass es gut ist, dass es mich gibt. Denn das ist ja die kürzeste Formel. Hannah Arendt hat das auf so eine ganz knappe Form gebracht in ihrer Dissertation und noch in ihrem letzten unvollendeten Buch. Lieben heißt sagen, volo ut sis. Ich will, dass du seiest. Das ist die kürzeste Bestimmung. Und da kann man nicht mit welchem Recht soll ich sagen, dass ich da jetzt bin. Das sagt die ganze Neuzeit. Die Grundlegung der Neuzeit ist Selbsterhaltung. Spinoza schreibt das, der sagt, der Conatus entis, also die Grundneigung des Seienden ist, esse suum conservare, sein Dasein zu behaupten. Struggle for life, ich behaupte mich und muss natürlich den anderen wegdrängen, damit ich bleibe. Das ist Neuzeit. Und da fragt sich natürlich, wo bleibt der Sinn des Lebens, wenn der Sinn darin besteht, dass ich mich erhalte. Das nennt Spähmann die Inversion der Sinnfrage. Da gibt es keine, wozu bin ich da, um mich zu erhalten? Na, das ist doch völlig irrwitzig. Nicht? Das ist aber die Konzeption, die da drin steckt. Und das widerspricht sich einfach in sich, das ist zirkulär und hebt sich selber auf. Ich muss das also anders entwerben. Aber also nochmal, hier geht es jetzt eben darum zu sagen, ja, wie soll das nun gehen? Und jetzt sagt er, Philosophie ist also nicht die Wissenschaft des Wirklichen, sondern die Wissenschaft des Möglichen. Des Möglichen, insofern es sein kann. Da ist eine Menge passiert, das so zu formulieren. Das heißt, es wird gesagt, der hat also den Eindruck, das Mögliche ist weiter oder fundamentaler als das Wirkliche. Die Tradition sagt anders. Die Tradition sagt, das Erste, was es gibt, ist absolute Wirklichkeit. Das ist das, was dann in der religiösen Sprache Gott genannt wird, das absolute Sein. Und man sagt, esse ipsum. Das Sein selbst. Wobei, das haben wir schon miteinander beredet, Sein eben nicht heißt Vorhandensein, sondern Vorhandensein nur auf der untersten Stufe. Für die Steine, bei den Pflanzen und Tieren ist es schon so, deren Sein heißt Leben. Wenn ein Tier nicht lebt, ist es nicht mehr. Dann kann ich sagen, Sein ist Vorhandensein und dann klebt man da so einen Mantel drumherum Leben und dann klebt man noch so einen Mantel drumherum Bewusstsein und nochmal eine Hülle oder so etwas. Nein, nein. Das Sein selbst heißt auf der untersten Stufe, aber die schwächste, unterste Rand, Vorhandensein und heißt dann Pflanze und Tier Leben. Das Sein heißt Leben. Das nannten die Alten Analogie. Also, dass ich eine selbe Sache, eine selbe Gegebenheit auf wesentlich andere Weise zu denken und zu sehen habe. Es gibt eine Selbigkeit da drin, nämlich dieses, dass es nicht nichts ist, dass es wirklich ist. Aber ob ich eben lebe oder ob ich nur vorhanden bin, da liegen ganze Dimensionen dazwischen. Und Dimension ist ja der Ausdruck, den dann auch Pascal ja immer wieder benutzt. Dimension ist das, wie ich von einem Punkt zu einer Linie komme, von der Linie zu einer Fläche, von der Fläche zu einem Körper. Also Dimension ist einfach eine neue Ordnung, die überhaupt, wo die niedere Ordnung so gut wie gar nicht mehr da ist oder erscheint. Das muss man sehen. Also dieses eine Wort Sein kann einfach vorhanden, kann heißen vorhanden sein und es kriegt eine ganze Dimension dazu, wie von der Fläche zum Körper, von der Linie, vom Punkt zur Linie, Leben. Und dann gibt es nochmal so einen Schritt zum Bewusstsein. Dass man nicht bloß lebt, sondern das noch weiß, bewusst vollzieht. Hier, dass ich nicht bloß weiß, das, sondern nicht nur weiß was, sondern weiß das. Wenn ich nicht bloß will etwas, sondern wenn ich will, dass ich es will. Diese unglaubliche Selbstbezüglichkeit, diese Doppelung, die da nochmal drin steckt. Deswegen kann ich das nicht so auf eine Stufe festlegen, sondern ich muss diese ganzen Dynamiken mit einzeichnen. Aber er geht hier, da merkt man, wie er die neuzeitliche Wissenschaft durchschlägt. Sagt er also, die Wissenschaft vom Möglichen, insofern es sein kann. Die Alten haben gesagt, nein, das Erste ist die Wirklichkeit und nicht die Möglichkeit. Denn wie soll denn Mögliches wirklich werden? Das, was ein Mögliches wirklich macht, das nennt man klassischerweise Ursache. Die berühmten vier Ursachen von Aristoteles. Griechisch heißt das Aitia, lateinisch heißt das Causa. Eine Ursache ist etwas, was ein Mögliches wirklich macht. Deswegen ist zum Beispiel nicht gut zu sagen, Gott sei der Urheber der Welt. Denn der macht nicht bloß Mögliches wirklich, sondern der macht erstmal die Möglichkeit möglich. Wir können nicht aus nichts was machen. Wir machen aus Möglichem Wirkliches. Und das ist nur das, was in der Welt vorkommt, die Ursachen. Wenn wir heute sagen Ursache oder Causa, dann denken die Leute nur noch an die Wirkursache. Das Beispiel von Aristoteles ist eben ein Standbild, ein Bronzestandbild. Da gibt es die äußere Ursache, den Künstler, das ist die Wirkursache. Das, wodurch etwas wird. Dann gibt es das Material, das woraus etwas ist, die Bronze, Hyle oder Materia. Das, woraus etwas ist. Dann gibt es die Form, aber Form, Morphä oder Forma, da dürfen Sie jetzt nicht an den äußeren Umriss denken. So mit Form ist gemeint das, was etwas ist. Reiterstandbild. Und aus was und woraus entstehen alle Dinge für Aristoteles? Das sind die inneren Ursachen. Das Woraus, in dem ein Was sich zeigt. Und jetzt habe ich die Hauptursache noch weggelassen, die wird in der Neuzeit gar nicht mehr bedacht. Die erste Ursache für die Alten ist der Zweck. Das Weswegen, das Wozu. Ohne ein Wozu fängt kein Mensch was an. Und auch sonst niemand. Ich habe also zwei äußere Ursachen. Das Wozu und das Wodurch. Ich habe zwei innere Ursachen. Das Woraus und das Was. Und dann kommt in der Stoa noch ein fünftes dazu, das Wonach etwas gemacht wird. Die Exemplarursache. Das ist also bei diesem Reiterstandbild da an der Neva der Zar Peter in Person. Dann sind das fünf Ursachen. Bei Aristoteles vier und die fünfte kommt ein bisschen später. Das sind Ursachen, aus denen sich etwas aufbaut. Und nochmal, Ursache heißt, was ein Mögliches zur Wirklichkeit bringt. Und jetzt sagt er, und in der Philosophie geht es dann darum, insofern es sein kann, herauszukriegen, warum ist nun etwas wirklich und ist nicht möglich geblieben. Das ist für ihn dann so die entscheidende philosophische Frage. Er sagt also hier im zweiten Satz, unter Wissenschaft verstehe ich die Fertigkeit, seine Behauptungen zu beweisen, das heißt, sie aus gewissen unerschütterlichen Grundsätzen durch gültigen Schluss herzuleiten. Also ich frage das ganze Bereich der Möglichkeiten und denke darüber nach, inwiefern kann das Mögliche wirklich werden, wodurch? Und wenn ich das weiß, dann bin ich ein Philosoph. Und von je mehr Dingen ich das Warum weiß, ein umso größerer Philosoph bin ich. Und niemals wird man von allem wissen, warum es ist. Deswegen ist die Philosophie unabschließbar. Das ist natürlich schön, man hat ein Forschungsprogramm für das Leben zu tun. Nicht? Das Leben ist kurz und die Kunst ist lang. Das ist ja der Punkt. Vita brevis, ars longa, sodass die Leute immer noch was zu tun haben. Das ist also dieser Kernentwurf, den er da macht. Darum geht es also. Nochmal, Wissenschaft ist diese Fertigkeit, seine Behauptungen zu beweisen. Philosophie ist die Wissenschaft des Möglichen. In der Philosophie ist der Grund anzugeben, warum das Mögliche zur Wirklichkeit kommen kann. Sehen, dass das noch ein Namen, ein Sammelname für alles das ist, was Wissenschaft heißt. Die ist ja dann erst später ausgewandert aus der Artistenfakultät. Die Philosophie war die College-Stufe für alle. Und dann gab es darüber die drei hohen Fakultäten, Theologie, Juristerei, Medizin. Und innerhalb dieser Artistenfakultät, der Artes, der Philosophie, da war alles zu Hause, was dann in späteren Jahrhunderten ausgewandert ist in die Einzelwissenschaften. Und da geht es genau darum, das zu klären, wo da was herkommt. Wenn es mehreres gibt, wovon das eine ebenso möglich ist wie das übrige, muss die Philosophie also erläutern, warum eher jenes als dieses geschieht. Klar, also man will wissen, wie die Welt aufgebaut ist. Und dann kommt der weitere Punkt. In der Philosophie muss man sich um völlige Gewissheit bemühen, denn weil Philosophie eine Wissenschaft ist, müssen die Behauptungen in ihr bewiesen werden, aus gewissen und unerschütterlichen Grundsätzen, und das findet sich in der Mathematik. Das ist der Maßstab. Sind wir wieder beim Newton. Diese Vorstellung, die Mathematik, in der zwingend argumentiert wird, das müsste gelingen, damit wir die Welt beherrschen. Sie sehen, wie das auf der einen Seite faszinierend ist, aber wir sehen inzwischen auch, was für einen Preis man dafür zahlt, wenn man das macht. Das heißt, die Wissenschaften leben davon, dass sie die unbeantwortbaren Fragen ausschließen. Deswegen können sie Fortschritt machen. Die Philosophie, behaupte ich, hat es im Kern mit unbeantwortbaren Fragen zu tun. Die werden nicht beantwortet, sondern mit denen wird gelebt. Und deswegen gibt es in der Philosophie im Ernst keinen Fortschritt, sondern nur so an technischen Rändern. Wir sind nicht weiter als der Platon in vielen Dingen. Whitehead hat gesagt, alle Philosophie bis heute sind Fußnoten zu Platon. Immer wieder haben die deutschen Idealisten gesagt, wir müssen endlich aufhören, dass die Philosophie eine Liebe zur Weisheit ist, die soll endlich Wissenschaft werden. Fichte nannte die Wissenschaftslehre. Und heute teilt sich die Philosophie, weil die Leute es alle so mit der Wissenschaft haben, auch die Theologen. Viele Theologen wollen Wissenschaftler sein, im Sinn der Science. Viele Philosophen wollen Wissenschaftler sein, im Sinn der Science. Und mit welchem Preis bezahlt man das? Dass man durch das Subjekt kürzt. Dass man die Wozu-Frage weglässt. Dass man nicht die Sinnfrage stellt und nicht die Wertfrage. Weil das alles keine Dinge sind, wo ich zwingend argumentieren kann. In der Philosophie, im Kern der Philosophie, gibt es keine zwingenden Beweise. Es ist nur ein Appell an den anderen, hör dir meine Argumente an. Müsstest du nicht eigentlich, wenn du ehrlich bist, sagen, ich kann zwar immer noch was dagegen sagen, aber eigentlich wäre es richtig zu sagen, okay, so ist es. Also ich hatte meine beiden Lehrer hier in München, das eine war der Max Müller, der hat immer gesagt, Philosophie ist keine Wissenschaft, die Philosophen sind die Philus des Absoluten. Und dann Reinhard Laut, Herausgeber der Fichte-Werke, der sagte vom Fichte her, Philosophie ist Wissenschaft und die Wissenschaft und Wissenschaftslehre. Das waren so die beiden Hauptlehrer für mich, wie ich hier studiert habe in München. Und an beidem ist natürlich was dran, aber im Sinn von Science, methodisch kritisches Abarbeiten einer Fragestellung und einer besonderen methodischen Einschränkung und einer Ausklammerung des Subjekts. Reine Objektivität. Dann ist Theologie nicht mehr Theologie und Philosophie nicht mehr Philosophie, behaupte ich, wenn das so gemacht wird. Aber es gibt ja keinen Zwang, das zu definieren. Und deswegen gibt es heute eine ganze Reihe von Theologen und Philosophen, die tatsächlich aus ihrem Fach eine Wissenschaft machen wollen. Woran kann man das ablesen? Zum Beispiel daran, dass sie sagen, gerade noch in der letzten Woche wieder einen Aufsatz gelesen von einem theologischen Kollegen, ich habe nur Theorien. Theorien sind aber ein Hypothesennetz. Theorien sind Hypothesennetz. Und für Hypothesennetze kann man unmöglich sterben. Dafür kann man nicht leben und nicht sterben. Es ist völlig richtig, dass der Galilei sagt, na gut, dann dreht sie sich halt nicht drum. Im Stillen sagt er, Epoisemor, es dreht sich doch, aber dafür lasse ich mich doch nicht verbrennen, so ein Quatsch. Aber dass Leute sagen, im letzten, wo habe ich das denn gelesen? Im letzten Heft der Stimmen, ja, der Kollege Kessler hat das geschrieben, antwortet da auf irgendwas und sagt, nein, er ist ja nur ein Wissenschaftler. Nein, Theologie ist eine Wissenschaft, aber nicht im Sinn der Science, sondern als reflektierender Glaube. Der Theologe als Theologe bildet auch Hypothesen. Zum Beispiel gibt es Erlösungstheorien. Wie stelle ich mir das vor? Wie denke ich mir, dass das schriftdauernd steht, dass er für uns gestorben ist und dass das da was bedeutet? Da gibt es die Rede vom Loskauf und alles Mögliche. Gibt es so an Theorien, die dann da sind. Aber den Glauben selber als eine Theorie zu beschreiben, als eine Hypothese, Pannenberg macht das. Der Glaube ist eine Hypothese. Das kann doch nicht sein. Freundschaft heißt doch nicht, dass ich mir eine Hypothese bilde, ich muss weg, über die Wahrscheinlichkeit, mit der mein Freund mir zu Hilfe kommt. Und ich kann doch nicht zur goldenen Hochzeit zu meiner Frau sagen, ist ja letztlich. Ja. Kann ich doch nicht sagen, liebst inzwischen hat sich meine Hypothese für dein Wohlwollen erheblich verdichtet. Ich hole doch Besen auf dem Schrank. Ne? Das kann doch nicht gehen. Also, wie gehe ich damit um? Was heißt Gewissheit? Nicht Hypothese. Wo macht man den Schritt? Da geht es nächste Woche weiter, wenn Sie mögen. Also ich bin sogar mit dem, was dann wieder da. Dankeschön.